Guten Morgen allerseits. Ich möchte Sie alle grüßen. Schön, dass wir heute Morgen wieder zusammenkommen dürfen und dass die drei Vorträge als Trilogie bezeichnet worden sind. Das ist in der Tat so. Das Hauptleitwort heißt ja biblische Orientierung im Zeitgeschehen. Und ich denke, was ist dringlicher als gerade das in unserer heutigen Zeit der Vernebelung und Verirrung und Verwirrung und was man da nun alles erleben muss. Nun, mit dem heutigen Thema, wie geschieht unsere Bewahrung, geht es uns ähnlich wie gestern Abend mit der Aufforderung, die Geister zu prüfen. Das ist ein ganz klares Wort, 1. Johannes 4. Ich will die Spannungssituation deutlich machen, die heute Morgen bereits übrigens in der Schriftlesung deutlich wurde und auch im Gebet des Bruders. Bewahrung, dieses Thema, führt uns, jetzt verwende ich ein Wort von Adolf Heller, der war bestimmt auch schon hier, nehme ich an, in früheren Zeiten, ja. Dieses Thema von der Bewahrung führt uns in eine Bipolarität. Ich glaube, das war einmal ein Abituraufsatzthema, stammt ja von Goethe. Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Es ist ja zum geflügelten Wort geworden. Was du ererbt, erwirb es. Da denkt man zunächst, also wenn ich etwas erbe, dann habe ich es. Aufgrund von den verwandtschaftlichen Beziehungen, die vorhanden sind, habe ich auch ein Erbrecht. Das verwendet da die Bibel auch als praktisches Bild und Beispiel. Aber wenn ich etwas ererbt habe, und das ist der Gedanke, muss ich es erwerben, um es auch wirklich zu besitzen. Da kann man schon drüber sich Gedanken machen und da sitzt der Abiturient da über seinem Heft und schreibt und überlegt, was er da nun zu Papier bringen soll. Was du ererbt von deinen Vätern, das ist Spannungssituation. Erwirb es. Oder ein anderes Wort. Werde, was du bist. Da überlegt man sich auch, ja also, was ich bin, das bin ich doch. Das brauche ich doch nicht erst werden. Und doch ist es so. Werde, was du bist. Das heißt, praktiziere, erfülle, wachse in das hinein, was du als Person, was du deinem Wesen nach, was du in deinen Anlagen bist. Werde, was du bist. Oder wir haben während der Ausbildung die theologische Bipolarität kennengelernt unter dem Satz, du sollst, denn du kannst. Wir lesen ja im Neuen Testament viele Aufforderungen. Das sind Sätze, sogenannte Imperativsätze, das sind die Sätze, die mit einem Ausrufezeichen enden. Tu das, tu jenes, so und so, das und das. Also Imperativsätze. Und wenn man sich nur auf diese Seite schlägt und hört, also, dass die Gotteskinder so und so sein sollen und das tun sollen, dann kann man leicht Gefahr laufen, einseitig zu werden, auf eine Seite hinüber zu kippen und dann sieht man nur noch die Anweisungen und sieht das, was als Aufgabe gestellt ist und empfindet das als Last und dann wird es schwer und belastend und dann fängt das Seufzen an und man denkt, ja, ob ich es überhaupt schaffe. Aber das ist ja nur die eine Seite. Ich war dieses, du sollst, das und das und so und so. Und im Alten Testament, da denkt man an die 10 Gebote, da wird dann auch gesagt, das sind Vorschriften, das sind Gebote, das sind Gesetze, das muss man einhalten. Wenn man jetzt das nur einseitig sieht, wird es unmöglich. Wir schaffen es nicht. Aber deshalb kommt zu dem einen Satz, du sollst, der andere, denn du kannst. Und das ist ja seit dem Ruf Jesu am Kreuz, es ist vollbracht, so grundlegend ermöglicht, dass wir unbedingt diesen anderen Pol dazu nehmen und dazu setzen müssen. Du sollst, das heißt, es ist dir das und das und jenes geboten, aber du kannst das, es ist dir ermöglicht worden, das ist doch das grundlegende Geschehen in der Erlösung durch Jesus Christus. Du sollst, denn du kannst. Das heißt, der Imperativ, das klingt jetzt wieder fürchterlich hochgestochen, der Imperativ, das sind die Ausrufezeichensätze, der geschieht aufgrund des Indikativs, der Ermöglichung. Es ist vollbracht, es ist geschehen. Jesus reicht dir seine Hand, Jesus führt dich, Jesus sorgt dafür, dass das, was Gott von dir erwartet, du auch fertig bringst. Merken wir diese Polarität, diese zwei Pole. Oder ich kann noch eine andere Polarität aufzeigen. Wir haben unsere Stellung in Jesus Christus. Da kommt jetzt das Wort aus der Paulus, ich habe es jetzt nicht zahlenmäßig im Kopf, oft und immer wieder verwendet in seinen Briefen, wir sind in Christus geheiligt, wir sind in Christus vollkommen gemacht, wir sind in Christus, alles in Christus, da haben wir alles. Christus ist uns gemacht zur Heiligung, zur Erlösung, zur Freiheit und zur Vollkommenheit. Da können wir aufzählen, alles was da hineingehört. Das ist in Christus alles da. Das ist unsere Stellung. Jetzt könnte man denken, na wunderbar, herrlich, das habe ich ja alles. Das ist alles in Christus da. Aber aus dieser Stellung heraus, die geschenkt ist, muss es nun in unserem Leben zur Darstellung kommen. Das heißt, das muss sich verwirklichen. Das sind die zwei Pole, Stellung und Darstellung. So, und nach dieser langen Einleitung komme ich zum Thema Bewahrung. Da geht es uns nämlich genauso. Da haben wir auch diese Bipolarität. Da wird uns auf der einen Seite gesagt, wer aus Gott geboren ist, das habe ich übrigens schon zitiert, war es gestern oder vorgestern schon, dieses Wort aus 1. Johannes 5, wer aus Gott geboren ist, den bewahrt er und der Böse kann ihn nicht antasten. Den bewahrt er. Oder ein Wort aus Offenbarung 3, den will auch ich bewahren. Da wird jetzt also abgehoben auf das, was der Jesus tut und fertig bringt. Auch das, was wir im hohen priesterlichen Gebet in der Lesung gehört haben. Er ist der, der bewahrt. Er ist der, der verspricht, uns durchzubringen. Und da können wir nun ja eine ganze Ladung Verheißungen anführen, die uns deutlich machen, was der Herr Jesus alles fertig bringt. Niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Ist doch wunderbar. Nicht das, was Jesus hier verspricht. Und das, was der Apostel Paulus da nun ableitet, wenn er etwa im Philipperbrief gleich im ersten Kapitel schreibt, denn ich bin gewiss, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen. Das heißt, der wird dafür sorgen, dass ihr ans Ziel kommt, dass ihr bewahrt bleibt. Das ist jetzt die eine Seite. Bewahrung durch ihn. Also der eine Pol. Und jetzt kommt der andere. Das findet sich übrigens in dem Offenbarungswort ganz dicht dabei. Da heißt es, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, Offenbarung 3, Vers 10 ist es, weil du bewahrt hast, will auch ich dich bewahren. Also da muss ich als Bibelleser sofort sagen, also bitteschön, was gilt jetzt? Ja eben, es gilt beides. Es sind beide Pole vorhanden. Wir müssen auch etwas bewahren, entsprechend dem, was ich eingangs gesagt habe, was du ererbt, erwirb es. Das ist auch diese Polarität. Oder werde, was du bist. Wir können uns also nicht auf irgendeine Seite schlagen, tun wir es auf die Seite unserer eigenen Aktivität, was wir tun müssen, Bewahrung, und da muss man festhalten, wenn man durchkommen will und so weiter. Also unser eigenes Tun herausstellen, dann wird es unerträglich. Dann schauen wir nur auf uns. Schauen wir nur auf die andere Seite und sagen, aber Jesus, wunderbar, du hast ja versprochen, niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Soll ich sagen, dann wird es bequem. Und dann laufen wir Gefahr, tatsächlich diese großartigen Zusagen unseres Herrn als Ruhekissen zu missbrauchen. Wir müssen beides stehen lassen. Und das ist die Spannungssituation unseres Glaubens. Und diese Spannungssituation des Glaubensweges und Glaubenskampfes bleibt bis zuletzt. Glauben wir ja nicht, dass uns aus dieser Spannung der Herr Jesus heraus entlässt. Tut er nicht. Aber Das gehört zum Leben überhaupt. Man sagt, Leben ist Bewegung. Man könnte auch sagen, Leben ist Spannung. Das fängt ja mit der Zellspannung an in unserem Körper. Deshalb braucht es diese Polarität. Also, wir werden bewahrt und wir müssen etwas bewahren. So, und diese zwei Seiten möchte ich jetzt heute Morgen skizzieren. Es kommt also die erste Seite, wir werden bewahrt. Das ist der erste Leitsatz. Ja, wodurch? Das umschreibe ich jetzt. Wir werden bewahrt durch die Macht Jesu. Und wie zeigt sich denn diese? Nun, die Macht Jesu, das wird uns bereits in den Evangelien sehr deutlich gezeigt. Diese Macht Jesu ist stärker als die Gegenmacht. Wenn etwa der Jesus seinem Jüngerkreis sagt, er sagt es halt zu Petrus direkt, aber damit ja auch zu den anderen, Satan möchte euch sichten wie den Weizen, aber ich habe für euch gebeten, dass dein oder euer Glaube nicht aufhöre, dann macht das schon deutlich, dass zwar ein Starker am Werk ist, der das Werk Jesu hindern, stören und wenn es ihm gelänge, zerstören möchte, aber Jesus ist stärker. Jesus ist so stark, dass er sagen kann, dass die Pforten der Hölle seine Gemeinde nicht überwinden können. Der Herr Jesus wird ganz bestimmt dafür sorgen, dass seine Sache auch zum Ziel gebracht wird. Darauf können wir bauen und trauen. Also das steht von der Bibel her hundertprozentig fest. Es gibt keine Macht in der sichtbaren Welt und in der unsichtbaren Welt, die größer und stärker wäre. Das macht der Jesus auch deutlich in dem, kann man sagen, Gleichnis oder Beispiel, wo er von dem Starken spricht, der eben ins Haus einbricht und wenn der Stärkere eben am Werk ist, dann kann er den Hausrat des Starken rauben. Damit meint er ja Satan. Dass er eben als der Stärkere gekommen ist. Der Herr aller Herren. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, sagt er ja vor seiner Himmelfahrt. Das dürfen wir ganz fest ins Herz fassen. Wir haben es mit dem stärkeren Herrn zu tun. Und die Mächte in dieser Welt können toben und wüten und aufbäumen und das Böse sich in einer ausreife Situation zeigen, dass einem Angst und Bange werden könnte. Und solche Situationen gibt es genug in unserer Welt, vermehrt. Dürfen wir das festhalten? Auch das ist unter der Kontrolle des Stärkeren, der Herr aller Herren. Wir lesen das ja schon im Alten Testament, das bei Amos, ist auch ein Unglück in der Stadt. Wie geht's weiter? Dass der Herr nicht tut. Tut, sagt man sich. Ja, also, leichter wäre es für uns, es würde hier stehen, dass der Herr zulässt. Ja, aber wenn er es bloß zulassen würde, dann würde hier ein Stück Schwäche doch zum Vorschein kommen. Jetzt hat er es nicht verhindern können, er hätte zwar gern eingegriffen, aber nun war die andere Macht stärker. Nein, dass der Herr nicht tut, das heißt, es ist letztlich alles in seinem Regierungsprogramm drin. Und es steht letztlich alles unter seiner Regie. Es ist mir vollkommen klar, dass dieser Satz, das Verkraften, was soll ich sagen, des jüngsten Terroranschlages da in Russland nicht leichter macht. Dass man das verkraften muss. Wenn man sagt, dass der Herr nicht tue. Wer hat es denn Gott gewollt? Wie ist es denn eigentlich? Es ist eine Verstehenshilfe, wenn man diese notvollen Dinge in der Welt eben unter dem Aspekt sieht, Gott steht zwar über allem Geschehen in dieser Welt und es ist alles hineingenommen in sein Regierungsprogramm. Alles. Wenn wir nämlich irgendetwas davon ausnehmen würden, würde Gott in seiner Größe und Überlegenheit fragwürdig. Das muss jedem denkenden Menschen einleuchten. Aber das Verstehen und das Annehmen auch des Schweren und des Notvollen, das kann man eigentlich nur verkraften, wenn ich weiß, es ist zwar alles, was in der Welt geschieht, im Programm Gottes drin, aber es gefällt eben nicht alles. Es gibt den Ratschluss seines Willens, ich zitiere jetzt Epheser 1, und es gibt das Wohlgefallen seines Willens. Und vielleicht muss man da noch unterscheiden. Alles, was geschieht, ist im Ratschluss Gottes drin. Aber nicht alles, was geschieht, ist im Wohlgefallen Gottes drin. Wir haben einen Herrn aller Herren. Und das dürfen wir zuversichtlich und getrost festhalten. Aber was bedeutet es nun im Blick auf den Satz, wir werden bewahrt? Nun, wir haben die Zusage seiner Gegenwart. Jesus hat gesagt, vor seiner Himmelfahrt zu seinen Leuten, die da bei ihm waren, die Jünger: Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Das hat sich nicht bloß auf damals bezogen, auf diese Situation, sondern bis an der Weltende. Das heißt, ich habe meine Gegenwart versprochen und die gilt und die stimmt und die halte ich durch. Die Zusage seiner Gegenwart, das heißt doch, du, der du mir gehörst, der du mir mein Leben anvertraut hast und der du das, ich sage es jetzt einmal so, immer wieder tust, tun darfst, sozusagen das Versprechen abgeben, Herr Jesus, wir zwei halten zusammen. Ich möchte dir gehören, ich möchte bei dir bleiben. Und da sagt der Herr Jesus, du, der du dir mein Leben, der du dein Leben mir so anvertraut hast, ich gehe mit dir durch dick und dünn. Du kommst in keine Situation deines Lebens, in der du allein sein müsstest. Das ist die Zusage seiner Gegenwart. Und Geschwister, der Herr Jesus ist so groß, dass er in der Lage ist, sich um die kleinsten Dinge in unserem Leben zu kümmern. Vielleicht haben da manche großdenkenden Leute ihre Probleme, dass sie sagen, ja, der große Herr, oder war noch der große Gott, wie soll der sich um meine kleinen Alltagsdinge kümmern? Ja, gerade das ist ja seine Größe, dass er das nicht nur tun kann, sondern auch tun will. Dass Gott hereinkommt in meine Alltagsfragen. Ich gehe mit dir durch dick und dünn. Das ist die Zusage seiner Gegenwart. Das gehört schon zu dem Satz, wir werden bewahrt. Dazu kommt noch etwas. Wir haben seinen Dienst der hohen priesterlichen Fürbitte. Siehe Johannes 17, hohe priesterliches Gebet. Oder Paulus sagt es in Römer 8 so, welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns, steht für uns ein, kümmert sich um uns, soll ich so sagen, bespricht mit dem Vater meine Situation. Es gibt doch kein Problem, keine Fragestellung, keine Schwierigkeit. Das mag groß oder klein sein in unseren eigenen Augen. Nicht wahr? Manche werden ja die kleinen Dinge in unserem Leben ganz groß. Da wird der Maulwurfshaufen zu einem Riesenberg. Das heißt, das steht dann für uns wirklich wie ein Berg. Das weiß Jesus auch. Das bespricht er mit dem Vater. Das heißt, dann sagt er, dem musst du jetzt eine besondere Kraftzufuhr geben. Der Dienst der hohen priesterlichen Fürbitte. Ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nehmest. Was ist das für ein Satz? Nicht wahr? Da mutet der Herr Jesus seinen Leuten die Welt zu, von der er spricht, die Welt hasst sie. Sie hat auch mich gehasst. Das mutet Jesus seinen Leuten zu. Ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nehmest, sondern dass du sie bewahrest. Da legt der Herr Jesus eben in diesem hohepriesterlichen Gebet das Problem der Bewahrung seinem Vater hin und sagt, dass du sie bewahrest vor den Bösen. Und zwar bittet das einer, der wusste, dass der Vater ihn alle Zeit erhört. Nicht bloß hört, sondern erhört. Der Fürbittedienst, den Jesus tut, ist kein natürlich unnützer Dienst sowieso nicht, aber kein Fürbittedienst, der wirkungslos bliebe, sondern das ist der, der zu Rechten des Vaters sitzt und alle Vollmacht erhalten hat, diesen Dienst zu tun. Und was tut der Herr Jesus? Er setzt diesen Fürbittedienst ein für die Seinen. Also wir werden bewahrt durch den Dienst seiner hohen priesterlichen Fürbitte. Der Hebräerbrief ist ja der Brief, der, das kann ich jetzt nicht groß ausbreiten, der immer wieder vom Geringeren auf das Größere schließt. Nicht, da wird das Alte Testament in seiner Vorläufigkeit gezeigt, aber jetzt haben wir das Bessere und den Besseren und den hohen Priester. Wenn schon Aaron und der ganze alttestamentliche Priesterdienst bestimmte Funktionen hatte und eben auch eine Wirkung hatte, was haben wir dann eben jetzt für eine Wirkung des hohen priesterlichen Dienstes durch den, der immer da lebt und stets für und bittet und eintreten kann, der also nicht menschlicher Beschränkung unterworfen ist. Und diesen hohen priesterlichen Dienst haben wir. Eben, er ist der Größere, der Stärkere, der Bessere. Wie viel mehr sind wir, soll ich jetzt sagen, die Bevorzugten, weil wir diesen Herrn kennen und dieser Herr uns kennt. Ich habe versucht, jetzt die Größe und die Macht Jesu, auch die Macht seiner Fürbitte, zu beschreiben. Dazu kommt jetzt noch etwas anderes. Das, was Jesus tut, ist da ein Stück Einwirkung von außen. Wenn er mein Problem mit dem Vater bespricht, und sie kommen also, lasst mich das so menschlich sagen, sie kommen also zu dem Entschluss, der braucht jetzt eine besondere Zulage, bitteschön, dann kommt es, klar. Aber dazu kommt noch etwas ganz Wichtiges. Der Herr Jesus hat ja seine Leute in diese Welt hineingeschickt oder lässt sie in dieser Welt nicht einfach bloß so laufen, sondern er stattet uns aus. Und da ist es ganz wichtig, dass wir die Grundausstattung, die wir als christusgläubige Menschen haben, auch ganz fest ins Auge fassen und wissen, dass wir damit etwas haben, was die Welt nicht hat, nicht haben kann. Ich habe jetzt in diesen Tagen erfahren, in Gesprächen bei Buchs, der Ulrich Skambrax, der soll ja hier aus der Gegend stammen, oder wohnt, glaube ich, hier sogar in Sieden. Also gar nicht weit von hier. Also ein Siegener, ein Ursiegener, vom Siegerland meine ich jetzt. Der hat ja in seinem Blatt Topic den weiteren Leitsatz, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Steht doch immer mit drauf. Das ist so ein Leitsatz, das immer mit abgedruckt wird. Und das ist in der Tat etwas ganz Entscheidendes. Christus stattet seine Leute mit etwas ganz Großartigem und Gewaltigem aus. Was ist das? Wollt ihr antworten? Was ist denn das, was wir als Grundausstattung haben? Ja, da habe ich es gehört. Sein Geist. Der Heilige Geist. Deshalb ist ja der Heilige Geist auch die Verheißung des Vaters, bereits schon im Alten Testament. Deshalb hat der Jesus eben in seinen Abschiedsreden gesagt, es ist ja gut, dass ich hingehe, denn sonst kommt ja die Verheißung, das heißt der Heilige Geist, nicht zu euch. Der Heilige Geist ist der Stellvertreter Christi auf Erden. Und dieser Heilige Geist ist, sagte das ja gestern Abend auch an einer Stelle, ist nicht irgendwie so eine freischwebende Angelegenheit, die da, Entschuldigung, so herumgeistert, sondern der Heilige Geist ist erstens ans Wort gebunden und hat sich gebunden an seine Leute. Das ist die Grundausstattung, die der Herr Jesus seinen Glaubensleuten gibt. Grundausstattung. Ich könnte auch Ausrüstung sagen. Dieses Wort findet sich auch im 1. Johannesbrief, da heißt es, doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist und wisset alles. Da schreibt vorher der Johannes von der letzten Stunde, Kinder, es ist die letzte Stunde, und da zeigt er ja all das auf, was da auch eben im antichristlichen Geschehen da mit einbricht. Und da sagt er, doch ihr habt die Salbung und wisset alles. Das heißt nicht, da können wir jetzt wieder kritisch hergehen und fragen, also Johannes, da nimmst du aber den Mund gewaltig voll. und wissen alles. Das heißt, bei jedem Quiz kann man jede Frage beantworten und jedes Kreuzworträtsel können wir auch lösen, weil wir ja alles wissen. Ja, das meint der Johannes nicht, ganz sicher nicht. Sondern er meint, im Blick auf Verführung und Blendwerk und all das, was eben in der Endauseinandersetzung da ist, braucht ihr keine weitere Belehrung. Da müsst ihr nicht dahin hören und dorthin hören und auf die Lehrer hören, die das sagen, was wonach die Ohren jücken und allerlei Winterlehre und so weiter. Das braucht ihr gar nicht, denn ihr habt die Salbung. Ihr habt die Grundausstattung, und Salbung meint nichts anderes als den Heiligen Geist, ihr habt die Grundausstattung mit dem Heiligen Geist. Wörtlich heißt dieser Satz, die Salbung von dem Heiligen. Gemeint ist der Heilige Geist. Gegensatz ist der unheilige Geist oder der Geist dieser Welt oder der Geist von unten. Und dieser Geist von dem Heiligen lässt keine Täuschung zu. Der deckt Blendwerk auf. Da müsst ihr nicht Sorge haben, dass ein X für ein U vorgemacht wird. Er ist ja der Geist der Wahrheit. Der Geist, der in alle Wahrheit leitet. Und diese Grundausstattung haben wir. Geschwister, es ist wichtig, dass wir das ganz fest, ich sage jetzt auch so, wissensmäßig, im Sinne von Glaubenswissen, wissensmäßig festhalten, in unser Herz prägen. Diese Grundausstattung haben wir. Es wird in manchen Kreisen, gerade in unseren Tagen wieder, da wo, ich sage jetzt mal den Sammelbegriff, wo die charismatische Bewegung ganz stark am Werke und am Wirken ist, da wird immer wieder die Frage aufgeworfen, Empfang des Heiligen Geistes, Geistesfülle, Geistestaufe und wie ist das mit der Salbung und das alles. Da werden dann so Zusatzerwartungen und Zusatzforderungen laut. Entschuldigung. Das ist Täuschungsmanöver. Von unten. Das ist Blendwerk. Als ob man den Gläubigen, also bitte, das ist natürlich Ausgangspunkt, als ob man den Gläubigen jetzt mit irgendwelchen Zusatzforderungen in Sachen Heiligem Geist, dass wir wachsen sollen, das ist gar keine Frage, ist doch klar. Aber dass man da mit Zusatzforderungen kommt und die Gläubigen durcheinander bringt. Ich könnte euch Beispiele im laufenden Band erzählen. Da wird man dann unsicher, dann wird man fragend, da wird man wankend und anfällig für alle möglichen Verführungen. Statt dass wir, das ist biblischer Befund, statt dass wir von dem ganz konsequent und entschieden ausgehen, wir haben die Grundausstattung durch den Heiligen Geist empfangen. Sonst könnten wir gar nicht glauben. Deshalb kann man schon den Satz prägen und sagen, nicht die, die heute viel vom Geist reden und vom Geist Gottes und von Geistesfülle und allem, was da als Zubehör da nun erwartet und gefordert wird, nicht die, die viel vom Geist reden haben ihn, sondern die gehorchen. Gab der Heinz Schumacher, hat in einer der letzten Nummern von Gnade und Herrlichkeit unter den Worten auf der Seite, wo er Zitate bringt, den Satz, den hat er wohl selbst geprägt, Gott erwartet nicht unsere Emotionen, sondern unseren Gehorsam. Was die Emotionen sind, das wissen wir ja. Das sind die Gefühlsausbrüche und das, was eben gefühlsmäßig da hochgeputscht werden kann. Und da wird er heute viel hochgeputscht. Das erwartet Gott nicht. Das braucht er nicht, sondern er braucht unseren und will unseren Gehorsam. Also Grundausstattung durch den Heiligen Geist. Ihr habt die Salbung und wisst alles. Ihr braucht an dem Punkt keine zusätzlichen Belehrungen und ihr könnt all diese Zusatzforderungen und Falschangebote abweisen. Abweisen, was verkehrt ist. Das heißt doch nicht, wir sind die selbstherrlichen Leute. Wir sind die fertigen Leute. Das heißt nicht, wir können sozusagen mit Glanz und Gloria auftreten. Das heißt es absolut nicht. Aber wir dürfen da nicht einfach durch die Gegend stolpern als, Entschuldigung, nee, das sage ich jetzt nicht, gutgläubig, so fast so hilflos. Das müssen wir nicht, sondern wir haben Stabilität, den fest gegründeten Standpunkt in dem Herrn Jesus, und zwar abgesichert durch den Heiligen Geist. Ich habe noch in diesem ersten Teil einen weiteren Hinweis. Wir werden bewahrt, ja, wodurch? Wir werden bewahrt durch ein Versetztwerden in den Schutzbereich Gottes. Wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, so heißt es in Kolosser 1, Vers 13. Oder, jetzt zitiere ich den Paulus mit seinem In-Christus-Begriff, das ist ein Spezialwort von ihm, nicht wahr, wir sollen stark sein in dem Herrn. Oder wir sollen stark sein in der Waffenrüstung Gottes. Und die Waffenrüstung Gottes ist nichts anderes als in Christus sein. In Christus haben wir diese Schutzstücke alles, nicht wahr? Den Langschild des Glaubens, den Helm des Heils, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Gurt der Wahrheit, da zählt ja Paulus sozusagen die Ausrüstung eines römischen Legionärs auf. Das haben wir. Wir sind in diesem Schutzbereich. In Christus, das ist sozusagen während des letzten Weltkrieges haben wir vom Luftschutzraum gesprochen, der Schutzkeller. Durch ein Versetztwerden in den Schutzbereich Gottes, in ihm das Geborgensein erfahren und, soll ich sagen, auch praktizieren. Es gibt ein Lied, weiß ich nicht, ist es von Dora Rappap, da müsste mir jetzt auf die Sprünge helfen. Und ob es in dem Liederbuch drin kommt, weiß ich jetzt auch nicht, hätte ich vorher nachgucken müssen. Und zwar fängt es so an: Jesus, du bist unaussprechlich herrlich deinem Kind. Ist bekannt. Ist bekannt. Und von wem? Dora Rappap. Da guckt jemand jetzt. Ist auch egal. Aber das, was mir in diesem Lied an einer bestimmten Stelle ganz wichtig ist, ist die Aussage: Kommt Versuchung, Satan, Sünde. Wie geht es dann weiter? Will ich stille sein? Unter ihm allein. Ja, das ist die eine Stelle, die also so großartig formuliert ist und das ausdrückt, was Geborgensein deutlich macht. Aber an einer anderen Stelle heißt es ist, glaube ich, der 6. Vers, wenn das jemand aufgeschlagen hat, kann er es dann wörtlich zitieren. Ich habe hier den Satz stehen: Doch ist Jesus zwischen ihnen, bin ich aus dem Krieg. Das heißt, da ist eine Kampfsituation ins Auge gefasst, wo es hart auf hart geht. Und dann wird jetzt gesagt: Doch ist Jesus zwischen dem Problem und mir. Oder zwischen der Anfeindung und mir. Und das, was um mir jetzt einen Kopf wirft und das, was alles an Problematik da ist. Und ist Jesus da dazwischen drin? Steht der zwischen mir und dem Problem? Bin ich aus dem Krieg? Kann es jemand wirklich zitieren? Oh, mein. Ja. Ah ja, also doch nicht von Dora, aber Rosalia Amstein. Also mir geht es jetzt um das: Bin ich aus dem Krieg? Da bin ich herausgenommen. Wenn Jesus dazwischen ist, der hat für mich längst den Sieg erfochten. Das ist ein ganz großartiger Gedanke. Und das meine ich mit dem versetzt werden oder versetzt worden sein in den Schutzbereich Gottes. Und dann noch einen Hinweis. Das ist eigentlich der Gipfel, aber eigentlich selbstverständlich. Wir werden bewahrt durch Gott selbst. Es ist sein Anliegen. Ich habe schon manches Mal, gerade in der Seelsorge, wenn älter gewordene Menschen mit der angstvollen Frage kamen, ob ich durchhalte, ob ich stark genug bin, meinetwegen in der Warum denn nicht? Es ist doch auch in seinem Interesse, dass er seine Leute durchbringt. Das liegt doch nicht bloß in unserem Interesse, hoffentlich natürlich auch, dass wir das wollen. Aber es ist auch in seinem Interesse, und das ist ganz entscheidend. Er will uns ja als Glaubensfrucht, als, soll ich sagen, Erlösungsfrucht, als Frucht seines Kreuzestodes ans Ziel bringen. Das will er. Deshalb sage ich, durch Gott selbst werden wir bewahrt. Er will das. Er bringt seine Leute durch, weil er stärker ist und weil die Möglichkeiten, die ihm zu Gebote stehen, von ihm auch eingesetzt werden. Ich habe ja gestern Abend den Satz zitiert, dass die Verführungssituation mit dem zunehmenden Endzeitgeschehen sich so zuspitzt, dass Wort Jesu, wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten verführt würden. Warum ist es nicht möglich? Weil es die Auserwählten Gottes sind. Und weil Gott selber seine Auserwählten durchzubringen weiß. Deshalb. Also, wir werden bewahrt. Aber dass das nun kein billiges, bequemes Ruhekissen ist, das wird jetzt deutlich durch den anderen Pol. Ich habe ja von der Bipolarität gesprochen. Der eine Punkt, wir werden bewahrt mit all den Verheißungen und Zusagen, die wir haben vom Herrn Jesus. Sein Rettungs- und Erlösungswerk ist perfekt, ist vollkommen. Da fehlt überhaupt nichts, da braucht es keine Zusätze. Gestern Abend habe ich ja kurz einmal die Marienschwestern erwähnt, die meinten, so wird es auf jeden Fall eben von kritischer Sicht gedeutet, die meinten, die Leiden Jesu bräuchten eine Fortsetzung heute mit was weiß ich was allem. Im Lauf der Kirchengeschichte sind immer wieder solche, soll ich sagen, Entgleisungserscheinungen aufgetreten. Immer wieder hat es Verführungen und Verblendungen gegeben. Und da ist es wichtig zu wissen, wir haben den Herrn, der seine Leute durchbringt. Aber nun bitte, wir müssen uns bewahren. Die andere Seite. Und was gehört denn dazu, wenn wir uns aktiv beteiligen, wenn wir Antwort geben auf Jesu Bewahrung, auf seine Zusage, niemand kann sie mir aus meiner Hand reißen. Was müssen wir denn da einbringen jetzt? Sage ich ein paar Dinge. Wir müssen festhalten am Wort Gottes. Das Wort Gottes haben wir in der Bibel. Das Wort Gottes ist nicht einfach bloß, ich sage es wieder so, freischwebend. Das ist nicht aufzulösen in verschiedene Wörter und was weiß ich was und Veröffentlichungen und Verlautbarungen und Programme und das, was ja heute läuft, ermass, sondern wir haben das Wort unseres Gottes in der Bibel. Hier ist der Grundstock gegeben und auch der Grundbestand. Und dass uns, dass die Bibel auch sehr deutlich sagt, sollten wir registrieren, denn dieses Wort unseres Gottes ist von Anfang an in Frage gestellt worden. Deshalb brauchen wir uns nicht wundern, wenn das bis heute so läuft. Sollte Gott gesagt haben? Wir wissen ja, wer diese Frage gestellt hat bei der Eva. Sollte Gott gesagt haben? Diese Zweifelsfrage, diese Unterminierfrage, die findet heute ihren Ausdruck in dem Einwand, den habt ihr schon x-mal sicherlich gehört, wenn ihr Gespräche hattet mit Andersgläubigen oder Ungläubigen oder Gegnern. Ja, die Bibel. Da kommt man auf die Bibel zu sprechen und dann heißt, ja, die Bibel. Ja, die ist ja von Menschen geschrieben. Und damit will man ja die ganze Sache relativieren. Will man sagen, ja, ob man da so genau trauen kann. Von Menschen geschrieben, mit all den Fehlern und Schwächen. Natürlich hat die Bibel eine menschliche Seite. Klar. Es ist ja ein Buch, das wir Menschen lesen sollen, das uns eben in greifbarer Form entgegengebracht wird. Und trotzdem ist es ein Kunstwerk des Heiligen Geistes, der dafür gesorgt hat, dass wir die Bibel als Wort unseres Gottes so haben, wie wir sagen. Ich habe erst neulich entdeckt, in dem ersten Timotheusbrief, wo der Apostel Paulus so eine Art geistliches Vermächtnis an seinen Sohn Timotheus weitergibt, wo er schreibt, zuverlässig ist das Wort. In manchen Übersetzungen heißt es so, das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort, als Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder zu retten. Das ist so das Konzentrat des Evangeliums, so könnte man sagen, also Kurzfassung. Und kürzer kann man es fast nicht mehr sagen, ich will es jetzt zitieren. Da sagt er es nämlich so, treu ist das Wort. Wir übersetzen lieber mit zuverlässig. ist das Wort. Mit dem Wort meint er das Wort Gottes. Da meint er die Bibel, da meint er das Evangelium, da meint er die Botschaft, die bis heute verkündigt wird im Namen und Auftrag Gottes. Treu, zuverlässig ist das Wort. Und jetzt gehen wir her und hinterfragen noch und noch und meinen das und jenes. Aber heute muss man alles anders sagen. Und der heutige Mensch. Und nun wird herumgerätselt und herumgefragt und überlegt, wie man das dem heutigen Menschen nun auch wirklich richtig bringt. Und der Paulus sagt, nein, das Wort ist zuverlässig. Sag das Wort. Sag das Wort Gottes. Das ist das, was der Mensch braucht. Auch der heutige. Und da sagt er, die Sünder zu retten. Da ist der Paulus dabei, das ist zwar fast schon 2000 Jahre alt, aber das ist bis heute so, da ist der Mensch heute dabei zu sagen, aber das Wort mit der Sünde und mit dem Sünder sein, das kann man heute nicht mehr so sagen. Das habe ich während der Ausbildung, hat man uns das auch irgendwie und irgendwann einmal weismachen wollen, mit dem Wort Sünde und Sünder könne man heute nichts mehr anfangen. Was ist denn das für ein Blendwerk? Ich sage so, für ein dummes Gerede. Ich war, die gibt es doch noch, die Verkehrssünderkartei in Flensburg. Immer noch. Also hat man das Wort Sünde noch gar nicht vergessen. Nur hat man das Unrechtsbewusstsein beim heutigen Menschen unter den Teppich gekehrt und man weiß nicht mehr recht eben, was recht und wahr sein soll. Aber dass der heutige Mensch nicht mehr wüsste, was Sünde ist, also das nehme ich den Behauptern nicht ab. Da zitiere ich gern einen Satz, den ich auf einem, noch gar nicht so lange her, auf einem Riesenplakat gesehen habe. Da sitzt einer am Tisch und hat einen Teller vor sich vollgespickt mit, was weiß ich, Kalbshaxen und Nödel drauf und ein halbes Pfund Sauerkraut, also so ein richtig derbes, kräftiges, fettes Essen. Und da steht drunter, ja, das war eine Werbung für irgendein Heilwasser. Ich weiß das Heilwasser jetzt nicht mehr. Aber auf jeden Fall war der Plakatmacher der Meinung, wenn nach einem so richtig derben, kräftigen Essen das Heilwasser getrunken wird, dann hat es noch eine gesundheitliche Wirkung. Das war die Absicht des Plakates. Aber da stand Folgendes drunter. Heiliger Sankt, was weiß ich, und da geht es jetzt um das Wasser. Vergib mir meine Sünden. Also die Sünde, dass einer Selbstmord begeht mit Messer und Gabel, weil er so kräftig spachtelt. Als Werbeplakat in unseren Tagen, vergib mir meine Sünden. Natürlich sollte das mit einem Schuss Humor genommen werden. Aber ich lasse mir deshalb nicht einreden, mit dem Wort Sünde können wir heute nichts mehr anfangen. Also festhalten am Wort Gottes, das ist jetzt der Punkt. Das Wort Gottes ist uns in der Bibel und mit der Bibel gegeben. Und da, wo wir anfangen, die Bibel nicht mehr als Grundlage und Zentrum unseres Glaubens zu haben, zu pflegen, aufzunehmen, anzunehmen, auch als Grundlage unserer Verkündigung zu nehmen, fängt es an zu wanken. Festhalten am Wort Gottes. Weil du bewahrt hast das Wort von meiner Geduld. Der Jakobus, der kann sagen, von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, wie der Herr es hinausgeführt hat. Da kann man auch überlegen, meint der Jakobus, wie es der Herr bei dem Hiob hinausgeführt hat. Die Geduld Hiobs war ja auf eine der härtesten und schwersten Proben gestellt. Ich war mit den Hiobs Botschaften und dann seine Krankheit. Aber wie hat es der Herr hinausgeführt bei ihm, dass am Schluss wirklich Gott als der Erstatter aufgetreten ist. Aber man kann diese Stelle auch so auslegen und sagen, wie der Herr es mit seiner Geduld, als er am Kreuz hing und nicht drohte, da er litt, und nicht vom Kreuz herab gesagt, ich werde es euch schon nochmal zeigen und heimzahlen, sondern wie es der Herr hinausgeführt hat. Und interessanterweise ist die Geduld eines der Hauptstücke für das Durchhalten im Glauben. Hier ist Geduld und Treue der Heiligen. Wisst ihr, wo das steht? Offenbarung 13. Mitten in dem fürchterlich schrecklichen antichristlichen Kapitel, also wo das mit dem Antichristen beschrieben ist, Offenbarung 13, steht mittendrin der Satz, hier ist Geduld und Treue oder Glaube, wird es auch übersetzt, der Heiligen. Das ist der Haltegriff. Also festhalten am Wort Gottes. Wir müssen uns nicht wundern, wenn die Unsicherheit und Ungewissheit und auch das Blendwerk immer mehr zunehmen, je weniger das Wort Gottes in unseren Gemeinden gebracht wird. Da müsste man jetzt viel dazu sagen. Aber die Tendenz, dass der heutige Mensch angeblich länger als 10 Minuten nicht mehr zuhören kann, und die Tendenz, dass in den Kirchen Land auf, Land ab, das Drumherum immer mehr zunimmt, und dass man, entschuldigt, fast hätte ich gesagt, das Remedemi drumherum immer größer wird, weil man dem heutigen Menschen angeblich nicht mehr zumuten könne, dass er auch, ihr bringt ja den Gegenbeweis heute Morgen, dass er nicht mehr angeblich zuhören könne. Und da werden die Predigten immer kürzer, immer weniger, immer dürftiger, immer flacher. Das ist eine Verarmung sondergleichen. Man muss sich nicht wundern, wenn dadurch die Unsicherheit zunimmt. Festhalten am Wort Gottes. Im Übrigen, ich könnte auch laufend Gegenbeweise bringen und die Behauptung widerlegen, als ob der heutige Mensch, oder dann wird das gerne auf die Jugend übrigens abgehoben. Die Jugend von heute könnte das nicht mehr, das stimmt auch nicht. Ich erlebe x-mal Bibelarbeiten, wo Jugendliche kommen und fragen, bitten, sie möchten gerne Bibelarbeit über den schweren Propheten, das ist erst jüngst passiert, den schweren Propheten Hesekiel, das ist also nun wirklich keine leichte Kost. Hesekiel, der hat ja Gericht noch und noch. Ein Jugendkreis bittet mich, über den Propheten Hesekiel Bibelarbeit zu halten. Und die dauert nicht bloß 10 Minuten, die war 1,5 Stunden. Und die waren dabei und die haben ihre Fragen gehabt. Festhalten am Wort Gottes. Das ist jetzt unter dem Aspekt, was müssen wir tun? Wir müssen etwas bewahren. Wir müssen uns bewahren. Ja, so, dass wir am Wort bleiben. Es war mit ein Grundsatz der pietistischen Bewegung. Ich glaube im Siegerland und auch in Württemberg. Man war ja hier und dort, die pietistische Bewegung, als Grundsatz mehr Bibel. Mehr Bibel. Kommt der nächste Punkt noch. Wir müssen uns bewahren, indem wir in Jesus bleiben. Was hat Jesus in seinen Abschiedsreden das mehrfach betont? Bleibet in mir, so wie ich in euch. In seiner Liebe bleiben, sagten wir ja, in seinem Wort bleiben. Bleiben in Jesus, bleiben bei Jesus. Das Ihm drückt ja diese intime Verbundenheit mit dem Herrn Jesus aus. In Jesus bleiben. Es entstand ja im Jüngerkreis eines Tages schon die Frage, wollt ihr auch weggehen? Weil da ganze Ladung Nachfolger Jesus nicht mehr nachfolgten. Jesus hatte große Scharen, nicht wahr, in seiner Umgebung. Und da hat er ja die Zwölfe gefragt, jetzt wollt ihr auch weggehen. Ihr merkt ja, Absetzbewegung, jetzt setzt es bereits ein, dass sie mich nicht mehr akzeptieren. Ich rede ihnen nicht nach dem Mund. Ich vertrete jetzt nicht die Spaßgesellschaft, sondern ich sage das, was der Vater mir aufgetragen hat. Wollt ihr auch weggehen? Das ist übrigens eine Stelle, die deutlich macht, dass Jesus niemand in seine Nachfolge zwingt. Es ist ja bekanntlich, dass Petrus Wort, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Man könnte auch sagen, Herr, wir haben dich erlebt und erfahren. Wie sollten wir jetzt einem anderen nachrennen wollen? Und in ähnlicher Weise können doch das seine Leute, die Gläubigen bis heute doch auch sagen, Herr Jesus, wir haben dich schon so oft erlebt und erfahren als Helfer, als Ratgeber, als Rechtsanwalt und was alles der Herr Jesus für dich bringt. Du hast uns durchgebracht, du hast Kraft gegeben, auch in schwierigen Situationen auszuhalten und durchzuhalten. Wieso sollen wir jetzt einem anderen nachrennen? Bleiben in Jesus. Ich möchte noch ein paar Sätze sagen zu dem, was zu unserem Bewahren gehört. Das Bleiben in Jesus hat als Folge, das kam übrigens gestern Abend von dem, was Bruder Buch am Schluss gesagt hat, als Zusammenfassung sozusagen, dass wir dem Bösen widerstehen. Wir müssen Nein sagen lernen. Nein zum Verkehrten. Nicht einfach in plumper Gutmütigkeit alles laufen lassen. Nicht einfach in billiger Toleranz nach allen Seiten hin mit dem Kopf nicken. Ist bequem. Eckt man nicht an. Das ist stromlinienförmig. Dem Bösen widerstehen. Wenn es in 1. Korinther 13 heißt, die Liebe duldet alles, glaubt alles, hofft alles, da könnte man dann hergehen, aha, die Liebe duldet alles, also da sind wir die ewigen Kopfnicker, schluckt alles, die Liebe schluckt alles. Das hat der Paulus nicht geschrieben, das ist auch nicht gemeint. Sie freut sich der Wahrheit, schreibt er in diesem Kapitel. Das heißt, sie stellt sich dazu, dass Wahrheit und Echtheit und göttliche Wirklichkeit vertreten wird. Kann sein, ich habe dieses Beispiel hier schon einmal erzählt. Als unsere beiden Buben, wir haben vier Kinder, die ersten zwei, das sind zwei Mädchen, dann kommen die zwei Buben, also unsere zwei jüngeren Kinder, als sie im Jungscharalter waren und in München zur Jungschar gingen, sind die eines Tages einmal gekommen und haben erzählt von der Andacht, die der Jungscharleiter, der das übrigens bis heute noch macht, der ist schon im großväterlichen Zustand und macht immer noch jungsche Arbeit, aber bestens, der hat es drauf. Die sind einmal gekommen und haben von der Andacht erzählt, die der Jungscharleiter den jungen Kerlen da gehalten hat. Und das war dermaßen anschaulich. Mehrfach übrigens. Das konnte ich dann in meinen Predigten als Beispiel verwenden. Die sind heimgekommen und haben dann den Satz gesagt, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Ja, das ist einleuchtend. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Und dann hat er ein paar Gedanken dazu gebracht und das haben die Kerle behalten. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Kann man noch sagen, Kiel oben, das sieht man dann, kann man dann ablesen, herausfischen und so weiter. Klar. Das heißt, mit der Masse mitheulen, mit den Wölfen heulen und einfach mitschwimmen, das machen nur die toten Fische. Es ist heute die Gefahr da, dass man den Erfolg einer Sache, einer Bewegung, einer Gruppe, einer Lehre, eines Predigers zum Maßstab nimmt für die Wahrheit. Das ist ein grandioser Irrtum. Noch einmal. Dass man den Erfolg zum Maßstab nimmt dafür, dass die Sache stimmen muss. Der Erfolg würde angeblich Recht geben. Nochmal, ein grandioser Irrtum. Schauen wir Jesus an. Wo war denn sein Erfolg? Rein menschlich gesehen, am Kreuz war er ganz allein. Also dem Bösen widerstehen. Wir wollen keine toten Fische sein. Und als Ergänzung sage ich jetzt einfach noch den Punkt, der gestern Abend als Thema behandelt worden ist. Wir müssen auch die Fähigkeit haben, die Geister zu prüfen. Da braucht man nicht jetzt mit dem Wort kontern und sagen, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Das ist auch so ein Satz, der dann gerne angeführt wird. Ja, ja, das darf man ja gar nicht. Denn der Herr Jesus habe gesagt, hat er ja, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Darum geht es gar nicht. Das ist nicht das Konterwort zu dem, prüfe die Geister. Der Paulus konnte sagen, prüfet alles. Aber man muss Das ist ja heute gar nicht mehr möglich, dass man alles prüft, da wird man ja 100 Mal nicht mehr fertig. Da müsste man Tag und Nacht ja dranbleiben. Das geht gar nicht. Aber wir müssen ganz deutlich sagen, es heißt zwar prüfet alles, es heißt aber auch glaubet nicht alles. Aus dem heraus wächst dann auch das, was wir ein klares und festes Urteil gewinnen. Damit wiederhole ich jetzt Dinge, die ich gestern Abend schon gesagt habe. Was müssen wir tun? Wir müssen uns bewahren, wir müssen etwas bewahren, wir müssen am Wort Gottes festhalten. Wir müssen in Jesus bleiben. Was heißt müssen? Das ist ja keine Last. Das ist ein Dürfen, das ist eine Selbstverständlichkeit eigentlich. Der durchgebracht werden will, der bewahrt bleiben will, der sieht es als eine Selbstverständlichkeit an, dass er in dieser Weise seine Stellung in Jesus festhält und praktiziert und so zur Darstellung bringt. Wer bewahrt werden will, muss immer wieder hinfliehen zu dem, der ihn bewahrt. Ein alt gewordener Christ wurde einmal an einem seiner hohen Geburtstage, ich weiß nicht, war es der 80. oder war es noch höher, wurde gefragt, haben Sie, das war wohl eine Testfrage, haben Sie den Herrn Jesus lieb? Und sagt der Jubilar, aber ja, ich habe den Herrn Jesus lieb. Aber ich sage Ihnen etwas, ich weiß noch was Besseres. Ja, was denn? Der Herr Jesus hat mich lieb. Seht, in dieser Glaubenszweierschaft, das ist eine Zweierschaft. Ich habe den Herrn Jesus lieb, aber da darf gleich das andere dazukommen. Der Herr Jesus hat mich lieb. Und nochmal, das liegt in seinem Interesse, denn ich stehe auf seiner Liste. Bin er eingetragen im Buch, soll ich sagen, in seinem Buch, das er führt. Der Jesus hat mich lieb. Diese, ich sage es jetzt so, diese Glaubenszweierschaft, diese Verbundenheit zwischen ihm und mir, das ist das, was Bewahrung bedeutet und Bewahrung mit sich bringt. In diesem Liebesverhältnis zum Herrn Jesus geschieht Bewahrung. Nun lasst uns beten. Herr Jesus, wir können deine Größe nicht hoch genug ansetzen. Wir können deine Liebe zu uns auch nicht groß genug einschätzen. Das ist ganz gewiss so. Wir sind und wir bleiben da immer am Stammeln, wenn es darum geht, dich in deiner Herrlichkeit zu erfassen, auch in deiner Erlösungsmacht und Wirklichkeit recht zu fassen. Deshalb wollen wir unser Leben dir immer wieder anvertrauen, dir öffnen, sozusagen uns dir vor die Füße werfen, um dann zu erfahren, dass du ein großartiger Herr bist, der durchbringt, der führt, der segnet, der bewahrt. Hab Dank, dass wir nicht bei uns stehen bleiben müssen, mit all den Schwächen und Möglichkeiten und manchmal auch Unmöglichkeiten, die bei uns da sind, sondern dass wir uns ganz und gar auf dich stellen dürfen. Du hast es vollbracht. Hundertprozentig. Wir wollen dir dafür von Herzen Dank sagen. Amen.